Ja, Viktor brauchte mich heute gar nicht ansagen. Es sind nur Viktors hier vorne. Also das ist heute sehr außergewöhnlich. Viktor macht die Einleitung, Viktor macht die Leitung, Viktor macht die Predigt. Alles Viktors. Ja, wir wollen heute starten mit 2. Mose. Griechisch heißt das ja Exodus oder lateinisch heißt es Exodus. Und wir wollen uns langsam an dieses sehr, sehr wichtige Buch herantasten. Wir wollen heute so die ersten Versuche damit unternehmen. Wir wollen uns so langsam an dieses Buch herantasten. Und ich habe heute eine etwas ungewöhnliche Einleitung. Die ganze Predigtvorbereitung hat mich immer ein Lied begleitet. Immer war ein Lied mir im Kopf und ich habe dieses Lied quasi ja nicht mehr wegbekommen. Das ist quasi unser Thema heute. Und ich dachte mir oder meine Frau und ich, wir dachten, wir singen euch das einmal vor. Ja, ich weiß nicht, wie wir das dann in der Online-Ausgabe machen, ob wir das Lied dann rausschneiden, müssen wir noch gucken. Wenn sich das zu schlimm anhört, machen wir das dann. Aber wir singen euch das einfach mal vor. Ich hoffe, das bleibt euch als Ohrwurm dann im Kopf. Ja? Wenn das klappt, das wäre sehr gut.
Was bleibt über, wenn ich gehen muss? Herr, was bleibt über, wenn du mich rufst? Wenn dies die letzte Stunde ist, meine allerletzte Frist, dann sage mir, was soll ich tun?
Ist dein Wort in mir verklungen, ungehört in mir verhallt? Wie oft hast du mich gerufen, Menschen vor mein Herz gestellt? Und ich bin dir ausgewichen, sinnlos ist die Zeit verstrichen, weil ich nicht auf dich gehört.
Herr, was bleibt über, wenn ich gehen muss? Herr, was bleibt über, wenn du mich rufst? Wenn dies die letzte Stunde ist, meine allerletzte Frist, dann sage mir, was soll ich tun?
Wie ein Hauch vergeht mein Leben, die Jahre eilen hin. Was beinhaltet mein Streben und gibt ewigen Gewinn? Dich in allem zu erfreuen und am Ende nicht bereuen, dass ich nicht für dich gewirkt.
Herr, was bleibt über, wenn ich gehen muss? Herr, was bleibt über, wenn du mich rufst? Wenn dies die letzte Stunde ist, meine allerletzte Frist, dann sage mir, was soll ich tun?
Ja, jetzt ist meine Aufregung auch vorbei, jetzt können wir uns aufs Predigen konzentrieren, das haben wir schon häufiger gemacht. Ist ein schönes Lied, Herr, was bleibt, wenn ich nicht mehr da bin? Herr, was bleibt, wenn ich nicht mehr da bin? Und das ist, wie gesagt, das grobe Thema und der erste Punkt, den wir uns heute anschauen wollen, wäre, das ist übrigens das Lied, habe ich vergessen zu drücken in der Aufregung, der Tod als ein Wegweiser zur Besinnung. Der Tod, also Viktor hat heute auch über den Tod gesprochen, haben wir uns nicht abgesprochen, hat, müssen wir sagen, der Heilige Geist so gelenkt, hat einen anderen Schwerpunkt, aber jetzt wollen wir uns darüber Gedanken machen, der Tod als ein Wegweiser zur Besinnung. Das zweite Buch Mose beginnt mit einem Und. Wer eine Bibel hat, das erste Wort ist ein Und. Und für ein neues Buch ist das eigentlich untypisch, dass man beginnt mit einem Und. In Mose ist es aber so, dass die Bücher 2, 3 und 4. Mose beginnen alle mit einem Und. Und 5. Mose ist dann eine Rede, die Mose dann an sein Volk richtet, kurz bevor sie in das verheißene Land eingehen dürfen. Wir können daran erkennen, dass die 5 Bücher Mose sehr, sehr eng zusammenhängen oder sehr eng zusammen, sehr eng verbunden sind. Und selbst wenn zwischen diesem und in 2. Mose und den letzten Ereignissen in 1. Mose 360 bis 400 Jahre zwischen sind. Ja, das sind 360 bis 400 Jahre dazwischen, zwischen 1. Mose und dem und von 2. Mose, trotzdem sind die sehr eng miteinander verbunden. Es ist eine Geschichte Gottes, die er mit seinen Kindern schreibt, die er mit den Menschen schreibt. Er hat irgendwo im Jahr 0 begonnen und geht jetzt immer weiter. Und wir wissen, dass diese 400 Jahre für uns Menschen eine unvorstellbar große Zahl ist. Da kann so viel passieren, aber für Gott ist es ja noch nicht mal ein Augenblick. Ja, wir lesen zum Beispiel im Psalm 90, Vers 4. Diese Stelle dürfen wir übrigens auch aufschlagen. Psalm 90 wird uns immer wieder begegnen. Also ihr dürft da gern ein Lesezeichen mit reinlegen. Psalm 90 und 2. Mose werden uns begegnen. Oder diese beiden Dinge werden wir etwas miteinander verknüpfen. Psalm 90, Vers 4. Denn 1000 Jahre sind vor dir, also vor Gott, wie der gestrige Tag. Jetzt könnte man die ganze Predigt über diesen Vers nachdenken, tun wir aber nicht. Aber es zeigt etwas, dass vor Gott Zeit etwas ganz, ganz anderes ist als für uns. Ist wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache, die schon verflossen ist. Also für Gott ist Zeit etwas ganz anderes. Im Grunde genommen schreibt Gott Geschichte mit einer einzigen Person. Es geht um seinen Freund Abraham, dem eine Verheißung gegeben hat, mit dem er eine Geschichte schreibt. Ihm wurde verheißen, dass er mit Sarah ein Volk werden wird, das niemand zählen kann. Das kennen wir aus 1. Mose. Ja? Ein Volk, das niemand zählen kann. Aber zu Lebzeiten haben sie mit Mühe und Not einen einzigen Sohn gehabt. So, dann geht es weiter. Dieser eine Sohn bekommt nach vielen Komplikationen endlich mal ein Zwillingspaar. Auch wieder eine Geburt. Und von diesen Zwillingen wird einem einzigen die Verheißung gegeben, aus dir wird ein großes Volk werden. Und jetzt sind wir in 2. Mose und hier erleben wir regelrecht eine Geburtenexplosion. Aus dieser einen Person, immer wieder ist nur eine Person übergeblieben, einmal Abraham, dann Isaak, dann Jakob und jetzt auf einmal haben wir ein Riesenvolk. Und dieses Volk ist so groß, dass die Ägypter Angst bekommen. Die Ägypter haben Angst vor diesem Volk, die sagen, sie werden viel zu viele. Und wenn ein Krieg ausbricht, dann haben wir ein Problem, weil sie uns dann plötzlich verlassen könnten oder zu den Feinden übergehen könnten. Und 2. Mose kann man geografisch ganz einfach einteilen. Wir haben einmal alle Begebenheiten in Ägypten, dann haben wir das Volk Israel in der Wüste und dann haben wir das Volk Israel am Berg Sinai. Also diese drei Punkte kann man ganz leicht verfolgen. Das können wir erstmal so behalten. Es gibt noch eine andere Einteilung, aber geografisch kann man das so ganz einfach tun. Und wir werden uns so ein bisschen dort jetzt bewegen, in dieser Einteilung. Und wir wollen uns diese Geschichte auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise anschauen. Auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise. Wir lesen uns dazu die letzten Verse von 1. Mose, von Genesis. 1. Mose, Kapitel 50, ab Vers 22 wollen wir lesen, damit wir diese Verbindung haben. Dort lesen wir, und Josef blieb in Ägypten, er und das Haus seines Vaters, und Josef lebte 110 Jahre. Und jetzt Vers 24, vor dem Tod, also am Ende dieser 110 Jahre, trifft er eine Vorkehrung. Und darüber lesen wir jetzt hier, Vers 24, und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen. Er wird euch wieder zurückführen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Ihr bleibt nicht in Ägypten, ihr werdet einmal wieder zurück nach Kanaan gehen. Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach: Gewisslich wird Gott euch heimsuchen und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Josef nimmt einen Eid, ihr sollt mich dann quasi als Verstorbene, als Leiche in einem Sarg mit dort rüber nehmen. Und dann Vers 26, Josef starb, 110 Jahre alt, und man balsamierte ihn ein und legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Jetzt müsste ich einmal die Präsentation wieder sehen können. Genau, vielleicht in so einen Sarg. Ja, so hat man typischerweise dort beerdigt. Man balsamierte ihn ein, so wie es dort üblich war, und legte ihn in so einen Sarg, und dann blieb er, vielleicht hat er ein eigenes Grab gehabt, vielleicht, wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall war das alles in Ägypten. Und jetzt stellt euch mal diese Situation vor. Also Josef liegt im Sterben. Um ihm herum stehen seine Brüder, die vielleicht so noch am Leben waren. 110 Jahre war damals kein Alter. Ja, sein Vater ist 147 Jahre alt geworden. Josef ist mit 110 gestorben, warum auch immer. Oder vielleicht waren auch Nachkommen seiner Brüder, die um dieses Bett herumstanden, um Josef. Seine Kraft nimmt ab, vielleicht ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Also wir kennen das, dass sterbende Personen doch sehr in sich eingefallen sind. Und sein Glaube aber ist stark. Sein Glaube ist vielleicht so stark wie nie zuvor. Er erinnert sich an das Versprechen Gottes seinen Vätern gegenüber und er sagt, oder dieses Versprechen lautet: Dir und deinen Nachkommen werde ich das Land Kanaan zum ewigen Besitz geben. Und er ist überzeugt, Gott wird das ausführen. Gott wird euch nach Kanaan wieder zurückbringen. Und dann entscheidet er sich aus dem Glauben heraus, es ist wichtig, dass wir das sehen, aus dem Glauben heraus und sagt: Gott wird euch eines Tages aus Ägypten nach Kanaan führen. Schwört mir, dass ihr dann meinen Leichnam von hier mitnehmt und in Kanaan beerdigt. Und die Brüder schwören es ihm. Diese Situation haben wir gerade gelesen. Und es ist erstaunlich, dass gerade diese Anordnung, die Josef hier macht, gerade diese Anordnung als eine besondere, ja vielleicht seine größte Glaubenstat dargestellt wird. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 22, die meisten von uns kennen diese Stelle: Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende. Das ist eine ganz besondere Glaubenstat. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Durch Glauben passierte das. Eine ganz besondere Glaubenstat, die Josef hier tut. Diese Tat zeichnete seinen besonderen Glauben aus. Man stellt sich die Frage, warum macht Josef das nicht genauso, wie sein Vater das gemacht hat? Wie Jakob das gemacht hat. Warum lässt er sich nicht einfach sofort in Kanaan beerdigen? Da ist doch eigentlich nichts dabei. Man hätte ihm diesen Wunsch garantiert erfüllt. Warum geht er nicht zu seinen Brüdern und sagt: Beerdig mich bitte so neben meinem Vater dort in Kanaan? Er tut das nicht. Er trifft eine andere Entscheidung. Und ich denke, er hat sich ganz was Bestimmtes dabei gedacht. Etwas ganz Wichtiges dabei gedacht. Und wir sollten dabei zwei Tatsachen hier auf der Erde berücksichtigen, die uns ständig begleiten und die Josef garantiert vor Augen hatte. Zwei Tatsachen, die uns ständig begleiten hier auf der Erde und die Josef vor Augen hatte. Das erste ist einmal der Tod und das zweite ist das Vergessen. Ja, das sind diese beiden Dinge, die uns ständig begleiten. Einmal der Tod und zum zweiten das Vergessen. Und diese zwei Probleme, Herausforderungen oder Tatsachen begegnen gleich am Anfang von 2. Mose. Lass uns jetzt einmal zu 2. Mose gehen, Kapitel 1, Verse 6 bis 10. Dort treffen wir auf diese beiden Herausforderungen in unserem Leben, auf diese beiden Tatsachen, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden. Vers 6, dort steht: Und Josef starb und alle seine Brüder und jene ganze Generation. Also der Tod hat sie alle heimgeholt, Josef, seine Brüder und die ganze Generation. Und dann Vers 7, aber die Kinder Israel waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde, was ich schon erwähnt habe. Das war für Israel sehr, sehr gut. Aber es war für die Ägypter wie eine Plage. Überall Israeliten und die werden immer mehr und immer mehr und immer, das wuchert. Die hatten große Sorge damit. Und dann Vers 8. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Ein neuer König über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Hier kommt die zweite Komponente, das Vergessen. Von Josef wurde in Ägypten vergessen. Warum die Israeliten in Ägypten waren, wurde vergessen. Sie waren einfach da, sie waren viel zu viele, sie wucherten und das machte Probleme. Und dann, Verse 9 und 10, dann fangen die Probleme für Israel an. Da sprach dieser Pharao zu seinem Volk: Siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker sogar als wir. Sie sind viel mehr und stärker als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen. Und dann kommt eine ganz interessante Aussage: und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Also anscheinend ging es den Ägyptern gut mit dem Volk Israel, noch bevor sie versklavt wurden. Und sie hatten Angst, dass die Israeliten weggehen, aus welchem Grund auch immer. Also der Tod und das Vergessen wurde für Israel zu einer Katastrophe. Der Tod und das Vergessen wurde für Israel zu einer Katastrophe. Und ich denke, Josef hatte diese beiden Tatsachen vor Augen. Der Tod und das Vergessen. Und deswegen entschied er sich für diese seine größte Glaubenstat. Er lag im Sterben und man würde ihn bald vergessen. Und er traf die Entscheidung, er sagt: Lasst mich hier in Ägypten beerdigt, oder ich will mich in Ägypten in einen Sarg legen lassen. Ich bleibe hier in Ägypten. Aber er ließ sein Nachkommen schwören: Wenn ihr einmal zurückzieht in euer Land, dann nehmt mich mit und beerdigt mich dann in Kanaan. Und diese beiden Tatsachen sollten wir ebenfalls vor Augen haben. Wir sollten daran denken. Wir sollten daran denken, wir werden sterben. Ist nichts Neues, oder, was ich erzähle? Wir werden sterben. Und unter normalen Umständen wird man uns vergessen. Man wünscht sich das nicht, aber man wird uns vergessen. Vielleicht in der zweiten oder dritten Generation, da wird man kaum noch an uns gedenken. Und wir sollten uns mit dem Autor des Liedes, das ich mit meiner Frau in der Einleitung gesungen habe, die Frage stellen: Herr, was bleibt über, wenn ich gehen muss? Herr, was bleibt über, wenn ich gehen muss? Herr, was bleibt, wenn du mich rufst? Was bleibt dann noch? Was ist dann noch da? Josef hat sich angesichts dieser Dinge, des Todes und des Vergessens, dafür entschieden, dass er gesagt hat: Ich will hier beerdigt werden, aber wenn ihr auszieht, dann nehmt ihr mich mit nach Kanaan. Was bleibt über, wenn du nicht mehr da bist, wenn du stirbst? In Mose lesen wir, Psalm 90 lesen wir, das ist ein Psalm Moses, die Verse 10 bis 12. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn das hochkommt, so sind das 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Und dann Vers 12, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Und Luther sagt an der Stelle, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir sollten also darüber nachdenken, dass der Tod eine Tatsache ist, die uns alle treffen wird. Es sei denn, Jesus kommt. Dann dürfen einige von uns sofort in die Ewigkeit übergehen. Und weil diese Tatsache so fest ist, sollten wir kluge Entscheidungen treffen. Josef traf so eine Entscheidung. Josef wusste, ich sterbe. Und traf daraufhin eine Entscheidung. Und wir sollten den Tod vor Augen haben und kluge Entscheidungen treffen. Wir sollten bedenken, dass wir nicht ewig hier bleiben werden. Wir sollten die Tage zählen, die wir noch vor uns haben. Wir wissen es natürlich nicht, aber trotzdem dürfen wir auch mal überschlagen. Lehre uns die Tage richtig zu zählen. Und dann, daraufhin sollten wir kluge Entscheidungen treffen. Und lass uns mal schauen, wie lange wir noch zu leben, bis wir 70 sind. Schau mal auf dein Leben, wie lange hast du noch zu leben, bis du 70 bist. Bei mir sind es 30 Jahre. Was will ich in diesen 30 Jahren erreichen? Und vor allen Dingen am Ende dieser 70 Jahre will ich dann sagen, ja, das war eine gute Entscheidung, die ich damals vor 30 Jahren getroffen habe. Das war gut. Wir sollten das Leben mal von hinten anschauen. Vom Ende her, wenn du 70 bist, wirst du dann sagen, das war eine gute Entscheidung damals. Das war eine kluge Entscheidung. Das ist das, was Mose meint. Unser Leben hat ein Ende. Unser Leben hat ein Ende und wir sollten, weil wir das Ende wissen oder von unserem Ende wissen, kluge Entscheidungen treffen. Kluge Entscheidungen treffen, die etwas Gutes bewirken. Wenn wir jetzt wieder zu Josef gehen, er traf in seinem Leben viele sehr gute Entscheidungen und eine Entscheidung traf er im Sterben, haben wir gerade betrachtet. Und diese Entscheidung sollte Auswirkung haben auf seine Nachkommen. Durch diese Entscheidung hat er Israel für die nächsten 400 Jahre geprägt. Für die nächsten 400 Jahre ist dieser Sarg immer mitgegangen, der war immer dabei, der war ein Teil von Israel. Gott wird euch hier herausführen. Er hatte immer, dieser Sarg mit Josef hatte eine Verheißung vor Augen für die Israeliten. Gott wird euch einmal hier herausführen und darin bestand seine Glaubenstat. Und die Frage für uns ist, was bleibt, wenn ich gehen muss? Was bleibt, wenn ich gehen muss? Woran werden sich meine Kinder erinnern, wenn ich gegangen bin, wenn ich tot bin? Woran werden sie sich erinnern? Woran werden sich meine Nachbarn erinnern, wenn ich nicht mehr da bin? Woran wird sich die Gemeinde erinnern, wenn ich heute sterben sollte? Woran wird sie sich erinnern? Habe ich Entscheidungen getroffen, die mein Umfeld positiv geprägt haben? Josef hat 400 Jahre, mehr als 400 Jahre Israel geprägt, durch einfach nur diesen Sarg. Wie prägen wir, nachdem wir nicht mehr da sind? Oder wie prägen wir jetzt und was bleibt, wenn wir nicht mehr da sind? Wir Eltern sollten darum ringen, kluge Entscheidungen zu treffen für unsere Kinder, wie wir unsere Kinder prägen. Wir groß oder wir groß halt nicht, aber die Omas und Opas unter uns, die sollten sich fragen, wie kann ich meine Enkelkinder prägen, weil ich habe nicht mehr so lange. Das müssen wir einfach ganz bewusst mal klarstellen, wir leben hier nicht ewig. Der Tod, wir sollten ihn vor Augen haben. Wir sollten diese Entscheidung aussehen. Es sollten keine großen Glaubenstaten sein oder großen Heldentaten sein. Glaubenstaten schon, aber keine Heldentaten. Es sind oft die kleinsten Dinge, die die größten sind. Ich hatte zum Beispiel zwei Omas gehabt. Beide sind verstorben. Beide waren sie nicht perfekt. Sehr liebe Omas. Beide haben sie den Herrn Jesus geliebt. Und sie haben beide mein Leben geprägt. Sie haben beide mein Leben geprägt. Und immer wenn ich jetzt etwas hastig von zu Hause wegfahre und irgendwie im Stress bin, dann ist mir ein Satz von einer Oma immer wieder im Kopf. Und dieser Satz lautet, ohne Gebet und Gottes Wort, geh nie aus deinem Hause fort. Das hat sie immer wieder gesagt. Ohne Gebet und Gottes Wort, geh nie aus deinem Hause fort. Hat manchmal genervt, war ein bisschen unangenehm, aber es ist hängen geblieben. Ja, ohne Gebet und Gottes Wort, geh nie aus deinem Hause fort. Die Frage ist, wie willst du deine Enkelkinder prägen? Wie willst du deine Kinder prägen? Was bleibt, wenn du einmal nicht mehr da bist? Bei der anderen Oma war das so, sie hat sehr lecker gekocht. Wir waren gerne bei ihr. Wir haben das gerne gegessen. Aber was hängen geblieben ist, ist nicht das Essen, weil das kriegst du nicht wiedergeholt. Aber das Gebet vor dem Essen, das war beeindruckend. Sie schaffte es, in diesem kurzen Gebet zum Ausdruck zu bringen, wie sehr sie ihren Herrn liebt. Sie hat geweint vor dem Essen. Das war einfach schön. Das ist hängen geblieben. Die Frage ist, wie prägst du deine nachfolgende Generation? Was bleibt, wenn du nicht mehr da bist? Was bleibt dann? Wir Prediger dürfen uns die Frage stellen, vor jeder Predigt, wie soll diese Predigt die Gemeinde prägen? Auch das etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir immer wieder uns vor Augen führen sollten. Wir gehen weiter. Und jetzt verändern wir einmal den Fokus und wir sehen jetzt nicht mehr die Perspektive Josefs aus dieser Glaubenszeit heraus, sondern wir wollen uns jetzt zu den Schwörern begeben, also den Leuten, die um das Bett von Josef standen. Oder wir wollen uns jetzt auf die Perspektive der Israeliten, die den Sarg Josef gesehen haben. Die wollen wir uns anschauen. Oder wir wollen uns einmal diese Leute anschauen, die den Sarg transportieren mussten. Also diese 40 Jahre durch die Wüste. Irgendjemand musste diesen Sarg doch bewegen. Der ist doch nicht geschwebt, der ist doch nicht geflogen. Irgendjemand musste ihm die ganze Zeit hin und her, das war umständlich. Da war immer wieder dieser Sarg, der musste irgendwie bewegt werden, bis er dann endlich einmal nach 400 Jahren an Ort und Stelle angekommen ist. Und der zweite Punkt, den wir heute betrachten wollen, ist der Tod als ein Wegweiser der Hoffnung. Der Tod als ein Wegweiser der Hoffnung. Die Situation der Kinder Israel lässt sich in so Kurven oder Wellen betrachten oder darstellen. Ich hatte überlegt, erstmal etwas aufzuzeichnen, hat nicht ganz geklappt. Aber ich denke, wir können uns das sehr gut vorstellen. Zuerst ging es den Israeliten in Israel sehr, sehr gut. Ja, also es geht ihnen sehr, sehr gut in Ägypten. Und dann geht es ihnen sehr, sehr schlecht in Ägypten. Ja, und dann kommen sie in die Wüste und es geht ihnen richtig gut. Sie sind motiviert, es geht ihnen, sie werden befreit, sie gehen in die Wüste. Es ist so groß, so genial. Dann lernen sie die Wüste kennen. Und dann geht es ihnen so richtig schlecht. Sie haben kein Wasser, sie haben nichts zu essen und sie haben kein Fleisch. Es geht in der Wüste richtig schlecht, weil sie die Wüste kennengelernt haben. Sie wurden aber befreit in der Wüste. Ging ihnen gut und geht wieder schlecht. Sie ziehen voller Motivation dem Land der Verheißung entgegen, wollen da einsteigen in dieses Land und dann vermasseln sie es und sie ziehen 40 Jahre frustriert durch die Wüste. Wieder ganz, ganz unten, ganz tief. Und dann am Ende, am Ziel, sie ziehen in das Land ein, wo Milch und Honig fließt. Dem Land, das Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat. Dann wieder auf quasi so einem Hoch, bis es dann wieder runtergeht. Wir kennen diese Geschichten alle. Es ist sehr turbulent im Volk Israel. Es geht immer wieder hoch und runter. Diese Zeit über gab es immer wieder eine Gruppe von Menschen, an die dieser Eid irgendwie weitergegeben wurde. Irgendjemand musste ja für diesen Sarg sorgen. Menschen, die Verantwortung hatten, den Sarg mit den Gebeinen von Josef mitzunehmen, ihn zu transportieren, irgendwas damit zu machen, die sich vielleicht immer wieder um diesen Sarg herum versammelt haben und nochmal diesen Eid abgelegt haben. Ja, Josef, wenn wir einmal hinausgezogen werden, wir nehmen dich mit, wir nehmen diesen Sarg mit und werden dich in Kanaan beerdigen. Was ging diesen Menschen durch den Kopf? Und vielleicht werden wir uns in einem von diesen Personengruppen dann wiederfinden. Garantiert werden wir uns da wiederfinden. Wahrscheinlich waren es die Ältesten, die Sippenoberhäupter oder Führer des Volkes. Wir lesen zum Beispiel in 2. Mose 13, Vers 9, die Stelle dürft ihr wieder aufschlagen, damit ihr merkt, ich erzähle euch keine Märchen hier, sondern es ist wirklich etwas, was sich wie ein Faden durch die fünf Bücher Mose zieht, durch diesen ganzen Exodus. Dort lesen wir, und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich. Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn der hatte einen Eid von den Kindern Israels genommen und gesagt, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine mit euch von hier herauf. Nochmal diese Wiederholung. Ja? Die ziehen aus und nehmen Josef, den toten Josef, mit. Und stellt euch mal vor, wir stehen um das Bett Josefs herum, also noch in Ägypten. Josef liegt im Sterben und wir müssen ihm jetzt versprechen, wenn Gott uns von hier heraufführt, wenn Gott uns heimführt, dann nehmen wir deinen Sarg mit uns mit. Wir nehmen dich mit. Was würde uns in dieser Hochzeit der Kinder Israels durch den Kopf gehen? Woran würden wir denken? Worüber würden wir nachdenken? Vermutlich würde man sagen, Josef, wozu denn? Wozu sollen wir von hier weg? Uns geht es doch so gut hier. In Kana haben wir in Zelten gelebt. Wir hatten keine Bleibe. Wir hatten keine bleibende Stätte. Wir waren Fremdlinge. Wir waren ständig unterwegs und wussten nie, wie lange wir bleiben können. Und jetzt hier, wir leben hier in dem besten Teil von ganz Ägypten. Wir leben hier, wir brauchen nicht weiterziehen. Unsere Tiere haben immer genug zu essen. Wir können uns hier wohnlich einrichten. Wir können Häuser bauen und wir können uns endlich gemütlich einrichten. Wozu sollen wir hier weg? Wozu? Warum? Uns geht es doch so gut hier. Wir wollen gar nicht weg. Und doch erinnerte Josefs Entscheidung, dieser Sarg, von dem diese Leute standen, dieser Tod von Josef, erinnerte daran, einmal werden wir hier gehen. Gott hat das versprochen, wir werden einmal weg müssen. Dieser Sarg erinnerte in dieser guten Zeit daran, einmal werden wir trotzdem in das Land Kanaan ausziehen, weil Gott es versprochen hat. Was würde uns durch den Kopf gehen, wenn wir nach einem harten Tag Sklavenarbeit, vollkommen erschöpft, vollkommen fertig, dann uns um diesen Sarg versammeln müssten und dort stehen würden und schwören müssten, wenn Gott uns aus diesem Land, aus der Sklaverei, aus der Bedrückung, aus dieser mörderischen Umgebung herausführt, dann nehmen wir diesen Sarg mit dem einbalsamierten Josef mit. Was würde uns dann durch den Kopf gehen? Wir sind Sklaven, uns geht es richtig schlecht, wir sind völlig fertig und jetzt müssen wir diesen Schwur nochmal wiederholen und diesen Eid nochmal ablegen. Ich vermute, wir würden denken, das kann unmöglich geschehen. Ich weiß gar nicht, wie das geschehen soll. Wie sollen wir hier wegkommen aus Ägypten? Was müsste alles passieren, damit dieser harte Pharao uns endlich ziehen lässt? Und wir wissen, was da alles passieren musste, damit der endlich Ja sagt und sagt, ihr könnt ziehen. Weil das war nicht im Interesse von Ägypten, nicht im Interesse des Pharao. Seine militärische Macht ist so gewaltig und so stark, wir kommen niemals dagegen an. Wir schaffen das niemals. Und außerdem, wo sollen wir hin? Wo ist dieses verheißene Land? Wo ist Kanaan überhaupt? Was ist das Kanaan? Wir werden hier alle als Sklaven umkommen müssen. Und doch ist in dieser Entscheidung von Josef, in diesem Sarg, eine gewisse Hoffnung drin. Hier ist Hoffnung. Josef hat daran geglaubt, ja, ihr werdet einmal ausziehen. Und dann nehmt ihr meinen Sarg mit. Der Sarg ist in Ägypten, aber der Sarg bildet und strahlt eine gewisse Hoffnung aus. Eine Hoffnung, die geblieben ist. Wir werden irgendwann keine Sklaven mehr. Und jetzt stellt euch mal vor, der Pharao lässt uns frei. Es ist eine Zeit vergangen, der Pharao lässt uns frei. Wir nehmen den Sarg Josefs, machen uns auf den Weg in die Wüste, überqueren mit dem Sarg eilig das Schilfmeer, machen uns stehen am anderen Ufer und sehen die ertrunkenen Ägypter im Wasser treiben. Das ganze Heer des Pharaos, alle liegen sie da ertrunken im Wasser und keiner mehr lebt von ihnen. Wir schauen auf den Sarg mit dem Leichnam Josef und denken, Josef, du hattest recht. Du hattest recht. Gott ist groß, Gott ist stark, Gott hat uns aus der Sklaverei geführt. Gott hat uns befreit. Er hat alle seine Versprechen gehalten. Wenn er an unserer Seite ist, dann kann uns absolut nichts passieren. Mit Gott können wir überall hin. Mit Gott können wir alles schaffen. Alles können wir mit Gott erleben. Hier kann sich ein Teil der Hoffnung, die in dieser Entscheidung Josefs lag, ein Teil der Hoffnung, die sich hinter diesem Sarg verbirgt, hat sich erfüllt. Gott hat Israel befreit. Israel ist kein Sklavenvolk mehr. Israel ist definitiv kein Sklavenvolk mehr. Und wir gehen wieder weiter, einige Zeit später. Nach vielen Rückschlägen, Unzufriedenheiten, Zweifeln werden wir mit diesem Sarg zusammen für 40 Jahre in die Wüste verbannt. Wir wandern Jahr für Jahr durch die Wüste, immer wieder. Also Jahr für Jahr gehen wir durch die Wüste. Wir kennen nur noch gelben Sand, wir kennen Steine, wir kennen Trockenheit. Und immer schleppen wir diesen Sarg mit uns. Jeden Tag werden Tote beerdigt. Wir wissen ja, die Strafe war, alle Männer über 20 Jahren werden versterben. Jeder. Nur eure Kinder kommen in das Land hinein. Und jedes Jahr oder jeden Tag wurden Tote beerdigt. Und je nachdem, wie man da zählt, waren das bis zu 100 Toten am Tag. Aber dieser eine durfte nicht beerdigt werden. Diesen einen schleppen wir immer mit. Alle anderen kommen unter den Sand und diesen einen schleppen wir immer mit. Wir schleppen sie immer weiter, weil wir angeblich irgendwann einmal in ein Land kommen sollten, in dem Milch und Honig fließt. Dabei wissen wir noch nicht mal, wie so ein Land aussieht. Wir haben es mal gehört, aber wir wissen es nicht mehr. Sollten wir diese Leiche nicht einfach auch begraben mit all den anderen und sollten wir dann damit auch unsere Hoffnung einfach ruhen lassen und endlich aufgeben? Aber vielleicht ist doch etwas dran an diesem Versprechen Gottes. Vielleicht ist doch etwas dran an dieser Verheißung. Immerhin ist dieses Versprechen schon 400 Jahre alt. 400 Jahre liegt dieses Versprechen hinter diesem Sarg, hinter Josef. 400 Jahre ist das Ganze jetzt schon alt. In dieser Situation der Kinder Israel verbreitete diese Entscheidung Josefs wieder eine gewisse Hoffnung. Es ist Hoffnung geblieben, nachdem Josef nicht mehr da war, nachdem Josef gestorben ist. Es lag wieder Hoffnung in diesem Sarg. Und vielleicht saß Mose genau in dieser Situation in der Wüste neben diesem Sarg und hatte den Psalm 90 geschrieben. Lass uns dann nochmal dahin gehen, Psalm 90 ab Vers 12. Vielleicht saß Mose jetzt neben diesem Sarg, wie auch immer, in der Wüste und er schrieb hier den Psalm 90 und wir lesen ab Vers 12. Herr, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre zurück, o Herr, wie lange noch, und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Kindern deinen Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. So viele Jahre, wie du uns jetzt schon beugtest, so viele Jahre schenk uns wieder Gutes. So lange scheint Gott schon zu schweigen und es ist nicht langsam an der Zeit, dass wir Gottes Wirken wieder erleben. Könnte man das Mikro einmal kurz... Dankeschön. Für Mose ist der Tod etwas ganz Alltägliches. Jeden Tag trifft er in der Wüste auf den Tod. Alle diese Toten erinnern an Gottes Gericht, an die Strafe Gottes in der Wüste. Alle diese Toten erinnern an Gottes Gericht. Aber dieser eine Tote, der verbreitet Hoffnung. Nur dieser eine. Alle anderen Toten erinnern an das Gericht, aber dieser eine Tote verbreitet Hoffnung. Ein Toter erinnert an Gottes Versprechen. Ein Toter macht Mut. Ein Toter macht Mut. Wenn du stirbst, du nicht mehr da bist, was bleibt dann? Nur Traurigkeit? Nur Traurigkeit? Oder bleibt dann auch Hoffnung? Wenn du stirbst, bleibt dann Hoffnung über? Hast du in deinem Leben Entscheidungen getroffen, die von dieser Hoffnung zeugen, die es offenbaren, dass eine Hoffnung in dir lebt, in dir ist? Wie richtest du dein Zuhause ein, so als ob du die Ewigkeit hier verbringen willst und jetzt das alles hier lassen musst? Oder zeugt dein Lebensstil davon, dass du eine lebendige, eine ewige Hoffnung hast? Wenn du zum Beispiel heute deinen Wohnsitz wechselst, du ziehst irgendwo anders hin, bleibt dann Hoffnung für deine Nachbarn? Haben sie in dir Hoffnung gesehen, in dem, wie du gelebt hast? Wenn du heute deine Arbeitsstelle wechselst, bist gleich arbeitslos oder gehst woanders hin arbeiten, bleibt Hoffnung zurück? Haben die Leute, in dem, wie du gelebt hast und gearbeitet hast, gesehen, dass du Hoffnung hast? Wenn du in Rente gehst, und davon sind einige von uns betroffen, bleibt dann Hoffnung? Wenn ein Kollege im Leben nicht mehr klarkommt und an einer Stelle steht, wo er einfach nicht mehr weiter weiß, weiß er, dass er zu dir kommen kann, weil irgendwie lag in dem, wie du warst, wie du gelebt hast, lag Hoffnung drin. Und diese Hoffnung, zu dieser Hoffnung will er jetzt hin, zu dir. Wir lesen, und diese Stelle kennen wir, in 1. Petrus 3, Vers 15, seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Sieht man diese Hoffnung? In Josef hat man diese Hoffnung noch 400 Jahre nach seinem Tod gesehen. Auch 400 Jahre nach seinem Tod hat man immer noch Hoffnung gesehen. Auch in der Wüste, dort, wo es keine Hoffnung gab. Und nur noch Tod und Trockenheit und Dürre Alltag gewesen ist. Aber in dem Sarg, in dem Tod, in diesem Toten, der dort lag, da lag Hoffnung. Was bleibt, wenn du gehst? Bleibt Hoffnung oder nicht? Lass uns darüber nachdenken, wenn ich gehen muss, bleibt wirklich Hoffnung über. Bleibt die Hoffnung, wenn ich nicht mehr da bin, kann man Hoffnung in mir erkennen. Wir Eltern, wir sollten uns die Frage stellen, können die Kinder in uns Hoffnung erkennen? Können sie das wahrnehmen in uns? Leben wir mit einer lebendigen Hoffnung? Die Omas und Opas unter uns, können die Enkelkinder in uns eine Hoffnung erkennen? Sehen sie das? Merken sie das? Leben wir mit einer lebendigen Hoffnung, mit einer Freude auf die Ewigkeit? Können wir unserem Enkelsohn oder unserer Enkeltochter sagen, du musst noch so lange leben, ich möchte dir das oder das mitgeben, aber ich darf schon bald zu meinem Herrn gehen. Sieht man, merkt man diese Hoffnung an euch? Oder sieht man eher jemanden, der verbittert ist vom Leben, der sich mit irgendwelchen Dingen rumschlägt, rumplagt? Oder kann man Hoffnung in uns erkennen? Wir sollten uns fragen, wenn wir nicht mehr da sein, bleibt Hoffnung. Bei Josef ist Hoffnung geblieben, über 400 Jahre später. Wir sollten das in unser Gebet mitnehmen. Herr, ich möchte, dass die Hoffnung in mir sichtbar ist. Ich möchte, dass die Hoffnung in mir erkennbar ist. Dass meine Kinder in mir Hoffnung sehen. Dass meine Enkelkinder in mir Hoffnung sehen. Dass meine Nachbarn in mir Hoffnung sehen. Dass meine Arbeitskollegen in mir Hoffnung erkennen und sehen. Und einen letzten Punkt, den ich noch betrachten möchte mit euch, ein kurzer Denkanstoß, der Tod als ein Wegweiser der Erfüllung, der Vollendung, der erfüllten Verheißung, des endgültigen Zur-Ruhe-Kommens. Es ist so schön, wie wir es hier lesen dürfen. Man kann das ganz schlecht lesen, glaube ich, ja? Okay, dann müsst ihr eure Bibel aufschlagen. Josua 24, Vers 32, das ist die letzte Stelle, die wir hier lesen wollen. Und die von Josefs Geschichte hier erzählt. Josua Kapitel 24, Vers 32. Und die Gebeine Josefs, welche die Kinder Israels aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in Sichem, in dem Stück Land, das Jakob von den Kindern Hemors, des Vaters Sichems, um 100 Kesita gekauft hatte, und er wurde den Kindern Josefs zum Erbteil. Josef ist am Ziel. Josef ist am Ziel seiner Reise, einer Reise, die über 400 Jahre gedauert hat. Eine Reise, die jetzt ihren Abschluss gefunden hat. Überlegt mal, was alles hätte passieren können in diesen 400 Jahren. Man hätte in Ägypten vollkommen von Josef vergessen können. 400 Jahre sind unglaublich, eine unglaublich lange Zeit für uns Menschen. Aber er wurde nicht vergessen. Sie hätten ihn in der Eile, wie Israel aus Ägypten ausgewandert sind, hätten sie ihn doch da stehen lassen können. Aber wir haben einfach nicht dran gedacht. Wir mussten uns so beeilen, damit wir endlich wegkommen von den Ägyptern. Sie hätten ihn vergessen können. Als sie dann voller Hass durch das Schilfmeer gezogen sind und die Ägypter von hinten gedrängt haben und sie solche Angst hatten, der Sarg hätte runterfallen können und da liegen bleiben können in diesem Schilfmeer. Alles ist nicht passiert. Alles ist nicht passiert. Josef ist ans Ziel gekommen, so wie es ihm versprochen wurde. Und er ist zu dieser ewigen Ruhe, würde ich mal sagen, zu dieser Ruhe eingekehrt und wurde beerdigt. Dort, so wie er sich gewünscht hat, so wie er geglaubt hat, im Lande Kanaan, in dem verheißenen Land. Josef hatte recht. Sein Versprechen und seine Hoffnung hat sie all die Jahre begleitet und jetzt ist er am Ziel. Seine Glaubenstat ist erfüllt. Sie sind dort, wo sie hin sollten und hin wollten und jetzt sind sie da. Was ist, wenn du stirbst? Was ist, wenn das einmal so aussieht? Was bleibt dann? Wird man da sagen, es ist ein Triumph? Es ist eine Siegestat? Es ist großartig? Endlich ist er dort, wo er, oder wie soll man sagen, wie man so ausdrücken, endlich ist er dort, endlich hat er das erreicht, was er geglaubt hat. Endlich ist er am Ziel. Endlich ist er heimgekehrt. Endlich ist er dort, wo er hin wollte. das haben wir gewusst, dass er dorthin wollte. Wir haben diese Hoffnung gesehen und jetzt hat sich diese Hoffnung erfüllt. Er geht in die ewige Ruhe ein. Ich würde das von ganzem Herzen für mich persönlich wünschen und ich würde es mir von ganzem Herzen für dich wünschen, dass der Tod für dich ein Triumph ist, ein Siegeszug. Endlich bin ich dort, wo ich schon immer hin wollte, wo meine Hoffnung all die Jahre hinging. Und also, lasst uns die Zeit überschlagen, wie lange wir noch leben sollen. Lasst uns die Jahre und die Tage richtig zählen und lasst uns kluge Entscheidungen treffen. Jetzt schon kluge Entscheidungen treffen und nicht das Leben einfach so laufen lassen. Lasst uns jetzt kluge Entscheidungen treffen. Kluge Entscheidungen in ganz normalen unserem Alltag. Es geht nicht um ganz große Entscheidungen. Es geht um die ganz normalen Entscheidungen, die wir im Alltag treffen. Und lasst uns solche Entscheidungen treffen, die von Hoffnung zeugen. Von einer lebendigen Hoffnung auf die Ewigkeit. Das, was wir hier haben, ist nur, es vergeht alles. Es ist nur zeitlich. Es bleibt nicht. Fragen wir uns, ist meine Hoffnung sichtbar? Und fragen wir uns, wie kann ich diese Hoffnung sichtbar machen? Wenn ich diese Hoffnung nicht habe, dann muss ich mich nochmal prüfen, muss ich diese Hoffnung nochmal in mir beleben und sie beleben lassen durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann wird unser Ende ein großer Triumph sein. Und das hoffe ich und darum bete ich für mich persönlich und das möge Gott uns schenken. Amen.